Rückschauen auf die Kirchengeschichte, so muss man sagen, es war kein einfacher Weg. Und dennoch, nichts konnte die Gemeinde aufhalten. Und genau das feiern wir heute Morgen. Explosionsartig hat sie sich weltweit ausgebreitet. Und sie wächst und wächst und wächst immer noch weiter. Und dabei fing alles einmal sehr klein an. Mit einer kleinen Gruppe von einfachen Menschen, damals vor 2000 Jahren. Blicken wir einmal auf die bewegenden Wochen vor Pfingsten. Die Jünger, sie waren 3 Jahre mit Jesus unterwegs und sie wussten aus Erfahrung, mit Jesus gibt es keinen normalen Alltag. Jeden Tag, damit mussten sie einfach aus Erfahrung rechnen, konnte irgendetwas Spektakuläres, konnte irgendetwas Aufsehenerregendes passieren. Jesus tat Wunder, er vollbrachte Zeichen, er sprach mit Vollmacht und er riss die ganzen Menschenmassen mit seinen mitreißenden Reden. Aber die letzten Wochen, und wir haben in den letzten Wochen selbst als Gemeinde uns auf den Weg gemacht, um die verschiedenen Stationen der letzten Wochen Jesu uns genau anzuschauen, die letzten Wochen, die haben tatsächlich alles noch einmal getoppt. Hier prallten extreme Erfahrungen aufeinander, die für die Jünger kaum auszuhalten waren. Und ich kann mir vorstellen, für die Jünger fühlte es sich an wie eine rasante Berg- und Talfahrt. Man muss wirklich sagen, Jesus hat seinen Freunden ziemlich was zugemutet. Versetzen wir uns einmal in die Lage der Jünger. Wie ein König zog Jesus triumphal in Jerusalem ein. Wie ein König. Als König haben die Menschen ihn begrüßt und gefeiert. Hosianna, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Und die Jünger waren sich sicher, jetzt würde es endlich losgehen. Jesus würde endlich zum König gekrönt werden und er würde über Jerusalem, er würde über Israel regieren. Ein paar Tage später dann der Absturz. Wie war das möglich? Wie war es möglich, dass aus dem Hosianna so schnell ein Kreuzige ihn wurde? Der König von Nazareth ans Kreuz genagelt, grausam und brutal hingerichtet und für die Jünger brach eine Welt zusammen, die Hoffnungen zerplatzt wie Seifenblasen, alles aus und vorbei. War das alles umsonst? 3 Tage später dann die Nachricht, das Grab ist leer. Und die Jünger haben sich wirklich gedacht, das muss doch wohl ein Witz sein. Und keiner wollte es am Anfang so recht glauben. Und ganz ehrlich, ich kann es den Jüngern auch nicht verdenken. Es gehört eben nicht zu den alltäglichen Erfahrungen, dass ein Verstorbener plötzlich quick lebendig wieder da ist. Für die Jünger war der Weg eigentlich am Karfreitag schon zu Ende. Aber nein, und wir haben es hier oben extra an die Wand projiziert, nein, der Weg geht weiter. Es ist nicht alles aus und vorbei. Jesus lebte und in der Zwischenzeit, nachdem er wieder auferstanden war, zeigte er sich seinen Jüngern, seinen Freunden immer wieder an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Anlässen, verbrachte er Zeit mit ihnen. Und er selbst bezeugte, nein, ich bin nicht im Grab geblieben, ich lebe. 40 Tage später, wieder ein Sprung, wir befinden uns auf dem Ölberg in Jerusalem. Ein letztes Mal trifft Jesus sich mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden. Er gibt ihnen ein paar letzte Anweisungen und dann schwebt er einfach so davon. Einfach so, aus ihrer Mitte, weg. Zurück zum Vater in den Himmel. Und das ist so unglaublich, das kann man eigentlich niemandem erzählen. Und ich denke, die Jünger haben sich diesen Abschied von Jesus ganz bestimmt nicht in dieser Form vorgestellt, dass Jesus einfach so aus ihrer Mitte wegschwebt. Aber auch hier am Ölberg ist der Weg nicht zu Ende. Es geht weiter. 10 Tage später. Wir befinden uns in Jerusalem und wieder herrscht in Jerusalem Ausnahmezustand, wie bei dem Passafest vor 50 Tagen. Von überall sind die Juden aus der ganzen damaligen bekannten Welt nach Jerusalem gepilgert, um Schawott zu feiern, das jüdische Wochenfest. Es ist ein Erntedankfest, bei dem die Juden aber auch an die Gabe des Gesetzes am Berg Sinai dachten. Das Gesetz, das Gott Mose da oben auf dem Berg Sinai gegeben hat, daran dachten die Juden hier bei Schawott in Jerusalem. Und genau diesen Termin, das Wochenfest in Jerusalem, hat Christus sich ausgesucht, um seine Kirche zu gründen. Und er hatte es vorher schon Petrus persönlich mitgeteilt: Ich werde meine Gemeinde bauen. Und diese Gemeinde sollte mit einer ganz anderen Gabe beginnen, mit der Gabe des Heiligen Geistes. Auch das hatte Jesus seinen Jüngern vorher angekündigt. Wir lesen in Lukas Kapitel 24, Vers 49: Ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt Jerusalem, bis ihr damit ausgerüstet werdet. Wir befinden uns also in Jerusalem zur Zeit des Wochenfestes. Die Stadt platzt aus allen Nähten, von überall sind die frommen jüdischen Pilger aus der ganzen damals bekannten Welt nach Jerusalem gepilgert, um gemeinsam zu feiern. Juden aus unterschiedlichen Ländern mit ganz unterschiedlichen Sprachen. Und wenn man in diesen Tagen durch die Straßen geht, dann hört man ganz, ganz viele verschiedene Sprachen, fremde Sprachen. Und mittendrin in diesem Getümmel in Jerusalem, irgendwo in einem Haus in Jerusalem, befinden sich die 12 Apostel und weitere Begleiter von Jesus. Sie befinden sich da auf Anweisung von Jesus. Sie warten. Sie warten, dass irgendetwas geschieht. Und ich bin mir sicher, die Ereignisse der letzten Wochen steckten ihnen immer noch ziemlich in den Knochen. Ob sie so richtig verstanden haben, was da eigentlich alles passiert ist? Ich glaube nicht. Nicht vollends. Nun sind sie da in Jerusalem und warten auf die Kraft von oben, die Christus angekündigt hat, den Heiligen Geist, den versprochenen Tröster und Beistand, den Parakletos. Und worauf sie gewartet haben, ich vermute, auch das wussten sie nicht so wirklich. Sie warteten. Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 2 bis 4. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Und gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm gab. Das also ist die Stunde Null. Die Entstehung der Kirche, so fing alles an. Und irgendwie sehr merkwürdig, auf jeden Fall sehr ungewöhnlich, aber dennoch sehr wirkungsvoll. Da ist dieses erste Phänomen: Plötzlich, ich stelle mir einen klaren Tag vor, der Himmel blau, die Sonne scheint, aus heiterem Himmel dieses mächtige Brausen. Eine Art Sturm. Und das Haus, in dem sich die Jünger mit den anderen Begleitern versammelten, ist plötzlich von diesem mächtigen Brausen erfüllt. Ein wildes Durcheinander. Ein zweites Phänomen kommt hinzu. Über den Köpfen der Anwesenden in diesem Haus erscheinen kleine Feuerzungen. Kleine Feuerzungen, die ein Zeichen dafür sind, dass sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dann noch ein drittes Phänomen. Gewirkt vom Heiligen Geist fangen sie an, in fremden Sprachen zu sprechen. Sprachen, die sie vorher nicht erlernt haben. Von jetzt auf gleich. Sehr merkwürdig. Sehr außergewöhnlich, die Situation. Liebe Gemeinde, wenn wir heute an Pfingsten den Geburtstag der Kirche feiern, dann feiern wir die Gabe des Heiligen Geistes. Mit der Kraft Gottes von oben fing alles an. Mit dem Heiligen Geist hat Christus die Kirche gestiftet. Mit dem Heiligen Geist hat er die Gemeinde zum Leben erweckt. Und wenn wir sagen, wir sind Kirche, dann sind wir Kirche, weil wir den Heiligen Geist haben. Eine Kirche ohne den Heiligen Geist ist keine Kirche. Der Heilige Geist ist der Herzschlag der Kirche. Der Heilige Geist selbst hat die Kirche zum Leben erweckt. Ich lese weiter die nächsten Verse aus dem Bericht aus der Apostelgeschichte. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie aus der ganzen Stadt in Scharen zusammen. Plötzlich sind die Apostel, plötzlich sind die Begleiter von Jesus das Stadtgespräch Nummer eins. Das mächtige Brausen, dieser Sturm aus heiterem Himmel, ist den Menschen in Jerusalem nicht verborgen geblieben. Und hier ticken wir Menschen alle gleich, damals wie heute. Wir sind neugierig. Und wenn irgendwas Außergewöhnliches passiert, irgendwas Spektakuläres, irgendwas Verrücktes oder Tragisches, dann wollen wir wissen, was da los ist. Diese Nachricht von diesem mächtigen Brausen, von diesen merkwürdigen Dingen, hat sich in Jerusalem rapide verbreitet, wie ein Lauffeuer. Und aus ganz Jerusalem strömen nun die Menschen zusammen, strömen die Schaulustigen zusammen, um zu sehen, was da in diesem Haus abgeht. Und was sie da erleben, das sprengt ihre Vorstellungskraft. Es ist unfassbar. Ich lese weiter. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Das Erste, was die Apostel und die anderen machen, sie bezeugen Christus. Sie erzählen den Menschen, die da zusammengeströmt sind, in der jeweiligen Muttersprache, was Christus getan hat, was er für sie persönlich getan hat. Liebe Gemeinde, zum Wesen der Kirche gehört, dass sie sich mitteilt. Das ist das Programm der Kirche, auf Christus zu verweisen. Und wenn wir sagen, wir sind Kirche, dann bedeutet es, wir sind Gottes Zeugen. Und als Jesus sich von seinen Jüngern verabschiedete, sagte er zu ihnen, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in der entferntesten Gegenden der Erde. Der Heilige Geist befähigt die Apostel, befähigt alle Anwesenden, in den unterschiedlichen Sprachen zu den Menschen zu sprechen. Und die Pilger, die dort als Schaulustige zusammengekommen sind, aus aller Welt mit unterschiedlichen Sprachen, sie hören das Evangelium. Sie hören die freimachende Botschaft Gottes in ihrer eigenen Sprache. Unglaublich, faszinierend, was für ein Wunder. Und Gott selbst befähigt die Apostel, vollmächtig zu sprechen. Gott selbst überwindet die Sprachbarrieren. Und seither hat Gott viele weitere Barrieren überwunden und Menschen aus allen Nationen, aus allen Völkern zu seinen Kindern gemacht und zu seiner Kirche hinzugefügt. Die Kirche wächst. Und wenn wir weiterlesen in der Apostelgeschichte, dann wird uns berichtet, wie Petrus an dem Tag vor der riesigen Menschenmenge predigt und den Menschen das Evangelium erklärt. 3000 Menschen finden an diesem Tag zum Glauben an Jesus. Die Kirche ist nicht mehr aufzuhalten. Hier ist gerade etwas passiert, was weltweite, weitreichende Folgen hat. Eine Bewegung, die sich in der ganzen Welt ausgebreitet hat. Immer mehr Menschen kommen zum Glauben und werden Zeugen von Jesus Christus. Salz und Licht der Welt. Und überall da, wo Menschen sich auf Christus einlassen, wo sie sich für ein Leben mit ihm entscheiden, entstehen neue Gemeinden. Da erwachsen neue Gemeindezellen wie Pilze aus dem Boden, weltweit, trotz Widerstand, trotz Verfolgung. Und ja, die Kirche hat im Laufe ihrer Geschichte große Verluste erlitten. Aber, und da bin ich mir sicher, sie wird nicht untergehen. Nichts kann die Gemeinde Gottes aufhalten. Und wenn wir in die Geschichte schauen, so sehen wir viele Machthaber, viele Diktatoren, viele Despoten dieser Welt haben genau das versucht, die Gemeinde Jesus zu zerstören. Aber die Gemeinde Jesu hat sie alle überdauert. Und gerade da, wo die Menschen größte Verfolgung erleiden, das zeigen Statistiken, wächst die Kirche am stärksten. Und was damals vor 2000 Jahren zu Pfingsten in Jerusalem in diesem besagten Haus geschehen ist, hat weitreichende Folgen bis heute. Und liebe Gemeinde, mich fasziniert dieser Gedanke, dass unsere Gemeinde hier in Rheinbach ein Teil dieser weltweiten Kirche ist. Mit allen Christen weltweit und vor allem generationsübergreifend seit 2000 Jahren bilden wir die eine Kirche Gottes, die Jesus selbst ins Leben gerufen hat. Für mich eigentlich ein ganz unbegreiflicher Gedanke. Du und ich, wir sind ein Teil dieser Kirche. Wenn wir heute aber den Geburtstag feiern, den Geburtstag der Kirche, dann müssen wir auch eine andere Realität sehen. Zur Wahrheit gehört auch, dass die Kirche in unserer westlichen Welt mehr und mehr an Bedeutung verliert. Und einmal der ehemalige Bischof Axel Noack aus Sachsen sagte einmal über den entkirchlichten Osten, die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Die Menschen haben vergessen, dass sie Gott vergessen haben. Und ich glaube, diese Aussage trifft mehr und mehr auf ganz Deutschland zu, nicht nur auf den Osten. Und wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann sehen wir, dass die Mitgliederzahlen der großen Kirchen rapide zurückgehen. Immer mehr Menschen treten Jahr für Jahr aus der Kirche aus. Man kann schon von Kirchenflucht sprechen. Und viele Ortskirchen wurden geschlossen und weitere werden folgen. Viele Gemeinden werden irgendwann ihre Türen dicht machen. Und die Situation ist so dramatisch, dass manche schon vom Kirchensterben in Deutschland sprechen. Ich habe mich gefragt, angesichts dieser Situation, wer oder was ist heute ein Christ überhaupt? Was verbinden die Menschen heute mit dem Christsein? Und auf unsere Situation hier im Westen bezogen, hat Andreas Malesse einmal ganz humorvoll definiert in seinem frommen deutschen Wörterbuch, da schreibt er oder da definiert er den Christ und sagt, Christ, eigentlich ein klares Wort, einer, der sich zu Christus hält. Heute oft nur einer, der vergessen hat, aus der Kirche auszutreten. Und das, was er hier so humorvoll sagt, hat, glaube ich, aber dennoch einen sehr ernsten Hintergrund. Und seit Jahren suchen Theologen und Wissenschaftler nach den Ursachen, warum die Kirche für viele Menschen offenbar nicht mehr interessant ist, warum sie nicht mehr relevant ist. Und seit Jahren versuchen die Kirchen in Deutschland, diesen Trend aufzuhalten. Und da werden Studien in Auftrag gegeben, Lehrstühle wurden eingerichtet, Arbeitsgruppen gebildet, Initiativen gestartet, um irgendwie das Kirchensterben aufzuhalten. Aber es scheint so, als wenn das alles nichts bringt. Irgendwie scheint der Rückgang der Kirche nicht aufzuhalten zu sein, zu gehen. Eigentlich unfassbar. Das christliche Abendland, die Wiege der Reformation, heute Missionsland. Und früher haben wir massenweise Missionare in die dritte Weltländer geschickt. Heute kommen die Missionare genau aus diesen Ländern zu uns. Und ich habe am Donnerstag noch ein kurzes Telefonat gehabt mit einem afrikanischen Pastor, der vor 13 Jahren nach Deutschland gekommen ist, als Missionar, um hier Gemeinde zu gründen. Die Wiege der Reformation. Eigentlich unfassbar. Und nun ist er da, der afrikanische Pastor in Dortmund, gründet Gemeinde und predigt das Evangelium uns Deutschen. Fragt man nach den Gründen, warum viele Menschen den Bezug zur Kirche verloren haben, und ich kenne das aus ganz vielen persönlichen Gesprächen, dann hören wir unterschiedliche Antworten. Die einen sagen, die Kirche ist irgendwas für Alte, irgendwas für die Kranken. Die Kirche ist langweilig, sie spricht mich nicht an. Die Kirche mit ihren Dogmen, mit ihren Ansprüchen, das passt überhaupt nicht in unsere aufgeklärte Welt. Von der Kirche habe ich nichts. Im Gegenteil, ich zahle mit der Kirchensteuer noch drauf. Und viele Menschen verlieren den Bezug zur Kirche und treten aus der Kirche aus. Oft auch enttäuscht, oft auch frustriert, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und sie wollen nicht zu diesem Skandalclub gehören. Das Image der Kirche hat in letzter Zeit großen Schaden genommen. Wenn wir uns die ganzen Missbrauchsskandale anschauen, Veruntreuung von Geldern, all das wirft ein schlechtes Licht auf die Kirche. Und alles in allem muss man wirklich sagen, die Kirche selbst ist an vielen Stellen zu einem Anti-Zeugnis geworden. Kein Zeugnis für Christus, nein, ein Anti-Zeugnis. Und man wirft der Kirche oft Profillosigkeit vor. Viele Menschen wissen gar nicht, wofür die Kirche überhaupt noch steht. Und tatsächlich, wenn ich mir die Kirchenlandschaft anschaue, dann habe ich wirklich manchmal den Eindruck, dass viele Gemeinden vergessen haben, worum es bei der Kirche eigentlich geht. Und dabei ist die Bibel in dieser Frage sehr eindeutig. Und die Antwort auf diese Frage steckt bereits in dem Wort Kirche selbst drin. Was ist Kirche? Das Wort Kirche leitet sich von dem griechischen Wort Kyriakos ab und meint zu einem Herrn gehörend. Zu einem Herrn gehörend. Da steckt auch das Wort Kyrios drin, der Herr. Der Herr, und das meint eindeutig denjenigen, der die Kirche selbst ins Leben gerufen hat, Jesus Christus, der selbst gesagt hat, ich werde meine Gebäude bauen. Und liebe Gemeinde, wenn wir sagen, wir sind Kirche, dann sprechen wir von unserer Zugehörigkeit zu diesem Herrn, Jesus Christus, der selbst seine Gemeinde gegründet hat, unsere Identität in Christus. Darauf kommt es bei Kirche an. Es geht um unsere Beziehung zu Christus, nur darum und sonst nichts anderes. Und Paulus beschreibt die Kirche, beschreibt die Gemeinde als einen lebendigen Organismus, als einen Leib. Ein Leib, der aus vielen verschiedenen Gliedern besteht. Und alle, die zu dieser Kirche gehören, sind Glieder dieses Leibes. Christus selbst, so heißt es im Epheserbrief, ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Du und ich, wir sind Kirche, weil Christus uns so sehr geliebt hat, dass er auf die Welt gekommen ist, damit alle, du und ich, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Wir sind Kirche, weil Christus für uns gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Und alle, die an Christus glauben und sich auf diesen Christus einlassen, werden gerettet und sind ein Teil dieser weltweiten Kirche. Das, liebe Gemeinde, macht unser Christsein aus. Das macht uns als Kirche aus, unsere Zugehörigkeit zu Christus. Es geht nicht um Kirchengebäude. Es geht nicht um sakrale Bauwerke. Es geht nicht um Kirchenreformen, Kirchengesetze und Kirchenstrukturen. Es geht nicht um Organisation oder Denomination. Es geht um Solus Christus. Allein Christus, wie Luther es formuliert hat. Und ich glaube, dass genau das heute der Knackpunkt ist. Der Grund, warum viele Gemeinden in Deutschland um ihr Überleben kämpfen, ist, dass sie ihre eigentliche Identität aus dem Blick verloren haben, nämlich Christus aus dem Blick verloren haben, weil sie Christus irgendwie ins Abseits gedrängt haben, weil sein Wille und seine Gebote vielfach nicht mehr ernst genommen werden bei uns in der Gesellschaft, weil sein Evangelium, die rettende Botschaft vom Kreuz, kaum noch vorkommt. Und im Gegenteil, immer mehr Theologen, immer mehr Pfarrer leugnen sogar, dass der Tod Jesu Christi für uns am Kreuz überhaupt irgendeine Relevanz hat. Sie leugnen die Heilsrelevanz des Kreuzesgeschehens. Und da, wo eine Kirche Christus aus dem Zentrum verdrängt, da hat Kirche keinen Sinn mehr. Sie verliert ihren Sinn. Und dann kann man kaum noch von einer Kirche sprechen. Christus aber ist das Markenzeichen der Gemeinde. Und deshalb sagte einmal Friedrich von Bodelschwing folgerichtig: Die Frage der Kirche muss immer wieder zu einer Frage nach Christus werden. Die Frage der Kirche muss immer wieder zu einer Frage nach Christus werden. Christus muss die Hauptfrage bleiben, denn Christus ist die Kernkompetenz der Kirche. Und die Kernaufgabe der Kirche ist es, Christus in der Welt zu bezeugen, Christus zu feiern, ihn groß zu machen, ihm die Ehre zu geben mit unserem Leben. Und wenn Menschen die Kirche sehen, dann sollen sie keine Skandale sehen. Dann sollen sie keinen Streit in der Kirche sehen. Sie sollen keine Spaltung sehen. Sie sollen keinen Missbrauch sehen. Das Einzige, was sie sehen sollen, ist Christus selbst in uns, in seiner Kirche. Vor einigen Jahren haben wir als FEG Rheinbach für unsere Gemeindearbeit eine Vision formuliert und wir haben hier ein Bild der Vision. Immer mehr Menschen finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, lernen Gott kennen und werden zu hingegebenen Nachfolgern Christi. Das ist der Leitgedanke, die Vision, nach der wir versuchen, unsere Gemeindearbeit auszurichten. Und mit Blick auf diese Vision, vor allem auf den zweiten Aspekt, finden in unserer Gemeinde ein Zuhause, ist es mein persönlicher Wunsch, dass die FEG Rheinbach eine Kirche ist, in der Menschen ein Zuhause finden, weil sie hier Christus finden und nichts anderes. Dass sie hier ein Zuhause finden, weil sie hier Christus finden. Dass Menschen ein Teil der Gemeinde werden, um Christus zu verkörpern, um ein Zeugnis für Christus zu sein. Und einer der prägnantesten, einer der eindrücklichsten Definitionen zur Kirche habe ich bei Bonhoeffer gefunden. Und wir haben vorhin ja schon ein schönes Zitat von ihm gehört, der einmal sagte: Kirche ist Christus als Gemeinde existierend. Christus als Gemeinde existierend. Und wenn ich bitten darf, die nächste Folie einzublenden, da steht es: Christus als Gemeinde existierend. Und wenn wir heute zu Pfingsten den Geburtstag der Kirche feiern, dass wenn wir feiern, dass Christus uns den Heiligen Geist gegeben hat, so ist es mein Wunsch, dass wir genau diesen Gedanken mitnehmen. Kirche ist Christus als Gemeinde existierend. Wir sind Kirche, weil wir Christus in der Welt verkörpern und bezeugen. Christus als Gemeinde existierend. Amen.